Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy in Germany. Wir sprechen über aktuelle Fragen des Rechts, unseres Rechtsstaats und der Verfassung und schauen dabei ganz besonders auf unsere Themen Datenschutz und Informationsfreiheit. Mein Name ist Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin und mir gegenüber sitzt Professor Nico Herting, Rechtsanwalt und Herausgeber der Ping. Hallo Nico, grüß
dich. Morgen Stefan, grüße dich.
Wir haben sehr interessante, breit gefächerte Themen heute und steigen direkt ein, und zwar in eine Aktivität des Europäischen Datenschutzausschusses. Der hat nämlich mit einem sogenannten Konsultationsverfahren begonnen. Er hat vor, uns mit einem Leitfaden zu beglücken. Das zählt ja zu den Aufgaben des Europäischen Datenschutzausschusses als Gremium der unabhängigen europäischen Datenschutzaufsichtsbehörden. Da trifft man sich alle paar Wochen in Brüssel und hat unter anderem die Aufgaben, an der einheitlichen Auslegung, dem einheitlichen Verständnis der Datenschutzgrundverordnung zu basteln und auch die Ergebnisse dem geneigten Publikum, insbesondere den Verantwortlichen und Betroffenen, zur Kenntnis zu geben. Jetzt hat sich der ETSA mit dem Thema Datenschutzfolgenabschätzung, das geregelt ist, wie bekannt, in Artikel 35 der Datenschutzgrundverordnung, befasst und zweierlei vorgelegt, und zwar im Entwurfsstadium noch vorgelegt. Zum einen ein Muster, also wie kann ein Verantwortlicher, wenn er denn nach Artikel 35 eine Datenschutzfolgenabschätzung anfertigen muss, wie kann er die denn möglichst präzise, gesetzeskonform, schlank und auch schnell anfertigen. Dazu gibt es jetzt ein Muster, den Entwurf eines Musters, und es gibt dazu einen sogenannten Explainer, also ein Begründungspapier, das neben das Muster gelegt wird und bei dem man nochmal nachlesen kann, was eigentlich in den einzelnen Rubriken des Musters gemeint war, was angestrebt wird. Das Ganze, wie gesagt, im Rahmen eines Konsultationsverfahrens. Das ist eine offene Konsultation. Man kann sich also auf der Webseite des ETSA dieses Thema anschauen. Man kann sich die Unterlagen anschauen und man kann sich dazu äußern. Am 14. April begann diese Konsultation und man hat Zeit, bis zum 9. Juni Kommentare dazu abzugeben. Wer will? Da ist ein kurzes Anmeldeverfahren vorgesehen, aber jetzt nichts, keine Hürde. Und man kann sagen, was man vom Muster und der Begründung hält und insbesondere Verbesserungsvorschläge machen. Ganz kurz zum Inhalt. Wie sieht das aus? Datenschutzfolgenabschätzungen sind ja tatsächlich ein, nicht gern gesehenes, aber doch immer wieder einschlägiges, eine Thematik der Datenschutzgrundverordnung. Der Verantwortliche, der es mit risikobehafteten, besonders hochrisikobehafteten Datenverarbeitung zu tun hat, der muss nach Maßgabe von Artikel 35 Absatz 3, zum Beispiel dann, wenn er Artikel 9 Daten im bestimmten Umfang verarbeiten möchte, eine solche Datenschutzfolgenabschätzung anlegen. Das Muster, wie man das macht, umfasst aus Sicht des Europäischen Datenschutzausschusses 16 Seiten, also schon relativ umfangreich. Und dann gibt es in diesem Muster eben zahlreiche Checkboxes, wo man verschiedene Alternativen ankreuzen kann. Es gibt aber auch sehr viele Freitextfelder, wo man insbesondere möglichst genau beschreiben muss, wie sieht denn die Datenverarbeitung aus. Letztlich wird im Muster auch sehr viel Gesetzestext wiedergegeben. Interessanterweise, das, worauf es beim der Datenschutzfolgenabschätzung ankommt, nämlich das Risk Assessment, beginnt in diesem Muster auf Seite 17 erst. Woraus man also auf der vorvorletzten Seite, woraus man schon erkennen kann, das wäre schon ein Kritikpunkt, bevor es richtig zur Sache geht, das Muster dann auch schon wieder endet. Manche Checkboxen sind relativ unklar, manche Angaben, zum Beispiel, ob die Prinzipien des Artikel 5 der Datenschutzgrundverordnung eingehalten werden, erscheinen mir nicht vollständig erforderlich zu sein, und manche Felder sind auch nicht so wahnsinnig hilfreich. Wenn da gesagt wird, prüfen Sie die Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der Datenverarbeitung, darauf wäre der Verantwortliche auch selber gekommen. Die Begründung, der sogenannte Explainer, ist auch 16 Seiten lang, ist sehr knapp gehalten, auch nicht immer hilfreich, liegt in englischer Fassung vor, mit Aussagen wie Remember that necessity is a precondition for proportionality. Okay, dass die Erforderlichkeitsstation Teil der Verhältnismäßigkeitsprüfung ist, hätten wir auch noch gewusst. Oder wenn gesagt wird, you should answer this question with complete and updated information. Ja, das wäre schön, wenn man die Datenschutzfolgenabschätzung auf Basis von vollständigen und aktuellen Informationen durchführt. Ein Kritikpunkt oder ein Punkt, wo es schon immer Auseinandersetzungen gegeben hat, findet sich auch, zumindest im Explainer. Man soll ja, wenn man eine risikobehaftete Datenverarbeitung hat, sich überlegen, wie man denn durch sogenannte Mitigation Measures, also Abhilfemaßnahmen, dieses Risiko drücken kann. Steht im Artikel 35 Absatz 7, Buchstabe D der Datenschutzgrundverordnung. Und da gibt es den Streit, und der wird auch hier wieder ausgetragen, ob zu diesen Mitigation Measures nur solche Maßnahmen gehören, die nicht schon im Datenverarbeitungsvorhaben selbst angelegt waren, sondern es müssen zusätzliche Additional Mitigation Measures sein, sonst zählen sie aus Sicht des ETSA nicht als Abhilfemaßnahmen. Das ist aber, wenn man es sich näher überlegt, eine etwas merkwürdige Forderung. Es geht ja darum, ein hohes Risiko abzusenken. Und ob man das von vornherein vorhatte oder jetzt im Nachhinein durch zusätzliche Maßnahmen macht, ist eigentlich herzlich egal und ändert nichts an der dann entscheidenden Fragestellung, ob ich am Ende die Risiken so im Griff habe, dass ich die Datenverarbeitung durchführen kann oder in Artikel 36 und, wenn ich es richtig weiß, im Kopf Artikel 37, ob ich dann noch die Datenschutzaufsichtsbehörde konsultiere. Nee, Artikel 36 ist es. Ob ich konsultieren muss, die Aufsichtsbehörde. Das ist, dürfte egal sein, ob das sich um Zusatzmaßnahmen oder um von vornherein geplante Maßnahmen geht. Ein Punkt hat mich geärgert in dem Papier. Da gibt es einen Anhang mit Verweisen auf nützliche Informationen der nationalen Datenschutzaufsichtsbehörden zum Thema Datenschutzfolgenabschätzung. Und dann guckt man nach, worauf denn in Deutschland verwiesen wird. Und da wird verwiesen auf ein Papier von MacPom, des dortigen Datenschutzbeauftragten. Und was stellt man fest? Es geht gar nicht um die Datenschutzfolgenabschätzung, sondern es geht um das Standarddatenschutzmodell, wo man sagt, um Gottes Willen, wo habt ihr euch denn hier verirrt? Und dann schlägt man das Papier auf und dann sieht man gleich eine, ja, Lüge darf man es nicht nennen, aber doch eine bewusste Ungenauigkeit. Da steht nämlich drin, die Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder hat am 24. November 2022 die aktuelle Version des Standarddatenschutzmodells verabschiedet. Das ist unwahr. Das Standarddatenschutzmodell wurde nie von der Datenschutzkonferenz verabschiedet oder für verbindlich erklärt. Schon deswegen nicht, weil ich immer dagegen gestimmt habe, sondern weil das Standarddatenschutzmodell von mir aus eine nette Spielart ist, aber aus meiner Sicht nicht wirklich nützlich und schon gar nicht verbindlich. Deswegen sind diese Äußerungen, das Standarddatenschutzmodell habe irgendeine rechtliche Bedeutung, leider unzutreffend. Und das wiederum findet sich jetzt in einem Papier des ETSA, wo es ja eigentlich um Datenschutzfolgenabschätzung gehen soll. Das ist ein bisschen unglücklich, ehrlich gesagt. Aber im Prinzip, so läuft das mit den Orientierungshilfen, den Leitfäden des Europäischen Datenschutzausschusses. Er versucht zu helfen, er gibt ein Muster, versucht das ein bisschen zu erklären und hofft, dass dadurch das Leben für die Verantwortlichen leichter wird. Ob das so ist, können allerdings die Verantwortlichen nur selbst herausfinden.
Ja, ich sage jetzt was Ernsthaftes und dann sage ich was Ironisches. Erstmal das Ernsthafte, das sind natürlich für viele, die im Datenschutz tätig sind, wertvolle Praxishilfen. Das schafft den Betreffenden, die die Aufgabe haben, alles richtig zu machen im Datenschutz, verschafft denen erstmal ein bisschen Rückhalt und die Gewissheit, dass wenn sie sich daran orientieren, an einer solchen Arbeitshilfe, dass sie jedenfalls nichts falsch machen. Und jetzt kommt das Ironische. Als ich das damals mich hereingelesen habe, fühlte ich mich an Schulzeiten erinnert. Ja. Wenn es dann heißt, Inherent Risk Assessment am Schluss, also du hast das ja auch auf den Punkt gebracht, dass es ein bisschen überraschend ist, dass zur eigentlichen Risikoabwägung, also zu der Folgenabwägung, dann gar nicht so furchtbar viel steht. Es wird also sehr, sehr lange, sehr deskriptiv. Und dann, wenn es aber wirklich ans Eingemachte geht, nämlich an die Entscheidung Daumen hoch oder Daumen runter und was fließt da alles herein, das nur vorangeschickt, dann steht da so schön, discuss whether the risk is acceptable or not. Das klingt wie eine Schulaufgabe, nicht? Ja, ja. Und das könnte ich noch. Und der gesamte Erläuterungstext ist in demselben Style abgefasst. Ja, list the measures contributing to the compliance with the principles und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Also da hat sich doch der Verfasser oder die Verfasserin oder im Plural offensichtlich an ihre Schulzeiten erinnert. Aber dies nur als kleine Anekdote am Rande. Wir wollen dann, wenn ich mal kurz den Übergang machen darf, lieber Stefan, wir wollen dann über etwas sprechen, was ein bisschen mehr Schlagzeilen gemacht hat als die Papiere des Etzer. Nämlich über den Fall Schwankende Weltkugel. Das ist ein Buchladen, Berliner Buchhandlung, die wie zwei andere Buchhandlungen in die Schlagzeilen geraten ist, unfreiwillig, weil sie für den Deutschen Buchhandlungspreis, wie viele andere Buchhandlungen auch vorgesehen war, den Bundesminister für Kultur und Medien alljährlich vergibt. Und da gab es dann bei drei Buchhandlungen einen Rückzieher, der damit begründet wurde, dass es Erkenntnisse des Bundesamts für Verfassungsschutz gegeben habe, verfassungsschutzrelevante Erkenntnisse ohne nähere, jedenfalls öffentliche Erläuterung. Und da diese Buchhandlungen beim Verfassungsschutz negativ aufgefallen sind, aus welchen Gründen auch immer, hat dann der Bundeskulturminister Weimer beschlossen, dass sie den Preis nicht bekommen. Daraus entwickelte sich ein Rechtsstreit, den der Kollege Jasper Prigge geführt hat aus Düsseldorf, in dem es jetzt vor dem Verwaltungsgericht Berlin darum ging, ja gar nicht um das Eigentliche ging, also um den Rückzieher, was den Preis anging, also sondern es ging dann um eine Interviewäußerung des Bundeskulturministers in der Wochenzeitung Die Zeit, in der er Folgendes sagte: Wenn der Staat Preise vergibt und Steuergelder einsetzt, dann kann er das nicht für politische Extremisten tun. Und der Buchhändler jetzt wiederum, oder die Buchhandlung, wehrte sich jetzt dagegen, dass sie hier als extremistisch bezeichnet wurde, im einstweiligen Rechtsschutz. Und dieser Antrag auf einstweilige Anordnung, die war erfolgreich. Und am 30.04. hat das Verwaltungsgericht Berlin dem Minister untersagt, die Buchhandlung mit der Bezeichnung extremistisch zu versehen. Das ist zunächst mal, ist das was fast, was, das geht fast in den Datenschutz herein, weil, wie wiederum einer Meldung ist, das Urteil haben wir beide noch nicht, oder die Entscheidung haben wir beide noch nicht sehen können, weil sie hier noch nicht öffentlich ist. Aber in der Ausgabe der FAZ vom 5.5. schreibt Patrick Barners, dem offensichtlich der Beschluss vorliegt, 33 Seiten soll er lang sein, laut diesem Artikel, beschreibt er ein wenig, warum die Entscheidung 33 Seiten hat. Und sie hatte unter anderem deshalb 33 Seiten, weil offensichtlich eingewendet wurde, dass es durch die Äußerung, wenn der Staat Preise vergibt und Steuergelder einsetzt, dann kann er das nicht für politische Extremisten tun, dass in dieser Aussage schon gar keine Persönlichkeitsrechtsverletzung, die nämlich hier Gegenstand dieses Eilantrags war, liegen konnte, weil ja gar nicht aus der Aussage hervorgehe, auf welche Person sie sich bezieht. Mit diesem Einwand allerdings haben dann die Prozessvertreter, Verfahrensbevollmächtigten des Ministers nicht so viel Erfolg gehabt, weil dann wohl sehr, sehr ausführlich die sechste Kammer des Verwaltungsgerichts Berlin begründet hat, dass also, wenn man nicht nur eins und eins zusammenzählt, sondern die Medienberichterstattung, die ja sehr umfangreich war zu dieser Zeit, insgesamt nimmt, gar kein Zweifel daran bestehen konnte, dass also jeder, der ein bisschen sich mit dieser Geschichte befasst hat, wusste, dass diese Bezeichnung politische Extremisten sich auch auf die schwankende Weltkugel bezog. So, und dann also Persönlichkeitsrechtsverletzung erst einmal bejaht. Das ist, um das ein bisschen einzuordnen, so nach meiner Erfahrung, sind die Verwaltungsgerichte gar nicht so schnell dabei, also einem Minister den Mund zu verbieten. Das haben wir kürzlich ja auch erlebt in dem Fall Günther, wo die Verwaltungsgerichte in Schleswig-Holstein letztlich der Frage ausgewichen sind, wie das rechtlich zu beurteilen ist, wie sich der schleswig-holsteinische Ministerpräsident bei Markus Lanz über News, den Nachrichtenportal, Boulevardportal, geäußert hat. Sie sind dem ausgewichen, indem sie gesagt haben, dass er habe dort nicht in seiner amtlichen Funktion als Ministerpräsident im Fernsehstudio gesessen. Das hat laut Patrick Barners heutigem Artikel in der FAZ, würde man eigentlich meinen, dass die Anwälte von Weimar sich vielleicht auch ähnlich eingelassen haben und gesagt haben, naja, das war ja nur ein Interview, das gehört ja jetzt nicht zu den amtlichen Tätigkeiten eines Ministers, Interviews zu geben. Aber das haben sie offensichtlich gar nicht versucht, laut dem Barners-Artikel, sondern haben mehr oder weniger zugestanden, dass er hier auch in amtlicher Funktion interviewt worden ist. So, dann Persönlichkeitsrechtsverletzung plus, also ein Eingriff ins Persönlichkeitsrecht, um es genauer zu sagen, plus. Und dann wird es natürlich dünn. Also dann braucht ein Minister selbstverständlich eine Rechtsgrundlage, wenn er dann auch in seiner Amtsfunktion sich so äußert. Das ist offensichtlich nicht so sehr das Problem gewesen, weil das Wirken in der Öffentlichkeit dann immer als eine Annexkompetenz zu den sonstigen Kompetenzen eines Ministers gesehen wird. Auf Meinungsfreiheit kann sich ein Minister nicht berufen. Also er hat dort einen, wenn er sich äußert in den Medien, dann hat er einen wesentlich geringeren Spielraum, als Stefan, du und ich das haben, wenn wir uns äußern. Wir können Meinungsfreiheit berufen, aber das kann eben ein Minister, der ja als Minister jetzt in seiner Ministerfunktion kein Grundrechtsträger ist, sondern ja quasi auf der anderen Seite steht, kann sich darauf dann nicht berufen. So, das ist letztlich dann darauf hinaus lief, wohl in der Entscheidung, ob es für den, also erstmal, ob das ein Angriff auf die Ehre ist, als politischer Extremist bezeichnet zu werden, wenn man Buchhandlung betreibt. Das ist wohl recht offensichtlich, dass das der Fall ist, dass das rufschädigend ist. Und dann ist es dann letztlich relevant, ob es für diese Behauptung, die ja einen Tatsachenkern enthält, das ist ja keine reine Wertung politische Extremisten, ob es dafür eine Tatsachengrundlage gibt. Und dann wird's lustig in diesem Fall, weil das ist ja genau offensichtlich das Problem gewesen dieses Falles, nämlich dass der Minister eigentlich nur nachgeplappert hat, was ihm der Verfassungsschutz gesagt hat und auch offensichtlich gar nicht in der Lage war, mehr zu sagen, als das nachzuplappern, weil er gar nicht mehr wusste. Denn wie sich so die Geschichte aus den Berichten, aus der Berichterstattung zusammensetzt, verhielt es sich offensichtlich so, dass man mehr oder weniger routinemäßig in einem sogenannten Haber-Verfahren, benannt nach einer Staatssekretärin im Bundesinnenministerium von vor 10 Jahren, dass man dort einfach mal nachgefragt hat, ob verfassungsschutzrelevante Erkenntnisse vorliegen. Und dann hieß es ja, zu den dreien liegen verfassungsschutzrelevante Erkenntnisse vor. Was man nicht gemacht hat, ist dann mal näher nachzufragen, was das denn für Erkenntnisse sein sollen, sondern man hat aufgrund also dieser doch recht nichtssagenden Äußerung des Bundesverfassungsschutzes dann die Entscheidung getroffen, die Preise zurückzuziehen. Und nach dem, was überliefert ist, war nicht einmal die Rede in den Verfassungsschutzeinordnungen davon, dass es um Extremismus, um politischen Extremismus ging, sondern das war eine Schlussfolgerung, die dann der Bundeskulturverwaltung gezogen worden ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Verwaltungsgericht Berlin ist dann auf dieser, wie gesagt, offensichtlich 33 Seiten umfassenden Entscheidung zu dem Schluss gekommen, dass es einer hinreichenden Tatsachengrundlage fehlt, weil der Minister konnte gar nicht erklären, was es eigentlich für Fakten geben soll, aus denen diese Schlussfolgerung, die er gezogen hat, das wird von Extremisten betrieben, beruhen soll. Die Entscheidung stammt vom 30. April 2026. Es ist bislang unklar und aus dem Kulturministerium kommt wohl die Aussage, es sei noch nicht entschieden, ob man Beschwerde gegen diesen Beschluss erhebt und zum Oberverwaltungsgericht damit geht. Oder vielleicht, wie man es gemacht hat in Sachen Verdachtsfall AfD, vielleicht sagt man auch, das klären wir nur in einem Hauptsacheverfahren. Und dann hat man den Fall elegant erstmal in das Jahr 2030 geschoben, so nach dem normalen Geschäftsgang bei den Verwaltungsgerichten. Das bleibt jedenfalls abzuwarten.
Was mich an der Konstellation stört, ist weniger der nachvollziehbare Gedankengang der Sechsten Kammer, dass sie fragen, gibt es eine Tatsachengrundlage für diese Äußerung, politische Extremisten seien die Buchhändlerin. Mich stört daran, dass es in gewisser Weise, darauf weist auch Patrick Barners hin, eine Gebrauchsanweisung sein könnte, die das Verwaltungsgericht dort bastelt. Nämlich wenn der Beauftragte, der Kulturbeauftragte der Bundesregierung ein bisschen cleverer gewesen wäre und gesagt hätte, die habe ich von der Preisliste, von der Juryliste runtergenommen, weil verfassungsschutzrechtliche, verfassungsschutzrelevante Erkenntnisse über die vorliegen, dann wäre er damit wohl, zumindest also in dieser Fragestellung, durchgekommen. Dann hätte er sich weder die Unterlassungserklärung eingehandelt, noch hätte man wohl gegen die Streichung groß was machen können. Letztlich wäre also die bloße Anfrage beim Bundesamt für Verfassungsschutz, wisst ihr was über die? Und die Antwort, ja, über die wissen wir was, ausreichend, um dort eine Buchhandlung nicht mehr als preiswürdig oder auszeichnungswürdig anzusehen. Das ist, je nachdem, wie man es sehen möchte, entweder kafkaesk oder rechtlich unbefriedigend, wie ich finde, dass letztlich der Kulturbeauftragte nur wegen seiner Zuspitzung, die das Verwaltungsgericht dann als unsachlich empfand und jenseits des amtlichen Sachlichkeitsgebots einordnete, nur wegen dieser Zuspitzung ist er auf die Nase gefallen. Sein Vorhaben, missliebige Buchhandlungen, die irgendwem beim Verfassungsschutz aus irgendwelchen ungenannten Gründen aufgefallen sind, die von der Liste zu nehmen, das wäre aber weiterhin möglich. Und das wäre natürlich aus meiner Sicht sehr unbefriedigend.
Stefan, wenn er jetzt der Zeit und anderen nur gesagt hätte, also es liegen verfassungsschutzrelevante Erkenntnisse vor, dann hätte der natürlich ein ganz anderes Problem gehabt, weil das hätte ja die Frage provoziert, was waren denn das für Erkenntnisse? Und diese Frage konnte er gerade nicht beantworten, weil offensichtlich spricht alles dafür, dass sie eben, also dieses Haber-Verfahren, über das jetzt überall zu lesen war, das sieht das wohl eigentlich vor, dass man dann unter bestimmten Voraussetzungen wieder nochmal die Nachfrage aufstellt, was habt ihr denn da eigentlich? Und genau das hatten sie nicht gemacht. Das ist die ganz große Torheit gewesen, die die begangen haben. Und insofern wären sie da, also er konnte eigentlich gar nicht anders gegenüber den Medien agieren, als irgendwas mal da ins Blaue hinein zu behaupten. Weil das Ganze, du hast gesagt, kafkaesk, es ist eine kafkaeske Geschichte, weil das Ganze so stümperhaft angefasst worden ist.
Jedenfalls sehen wir, der Kulturbeauftragte ist nicht Inhaber der Meinungsfreiheit und sollte sich nicht unsachlich äußern, schon gar nicht über unbescholtene Bürgerinnen und Bürger. Kommen wir zum letzten Punkt unseres heutigen Podcasts, zu einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Ansbach. Mal wieder geht's, so ist es bei den Ansbachern. Die kümmern sich regelmäßig um die Tätigkeit des Landesamts für Datenschutzaufsicht in Ansbach, also in Bayern. Das ist, wie wir alle wissen, die Aufsichtsbehörde in Bayern für den privaten Sektor. Daneben gibt es noch den Landesdatenschutzbeauftragten, den geschätzten Kollegen Petri, der in München sitzt und sich um die Aufsicht über behördliche Datenverarbeitung kümmert. Worum ging es in dem Fall? Ein Bürger beschwerte sich beim Landesamt über eine Videoüberwachung auf einem Nachbargrundstück. Er machte das per Online-Beschwerde und hat vorgetragen, dass er im Sichtbereich der Videoüberwachungskamera sei und deswegen davon ausging, dass er Mitarbeiter der benachbarten Firma und auch Dritte beobachtet würden, und hat sozusagen mit breitem Material ausgestattet eine Beschwerde losgelassen, hat unter anderem das Liegenschaftskataster vorgelegt, Bildmaterial hinzugefügt und der bayerischen Aufsichtsbehörde gesagt, jetzt macht mal, stellt das Ding mal ab. Die bayerische Aufsichtsbehörde war auch nicht faul und hat relativ rasch, 6 Wochen später, den Betreiber der Videoüberwachung zur Stellungnahme aufgefordert, hat dort auch eine Antwort bekommen. Sie haben nochmal nachgefragt, zum Schluss jedenfalls, und das war schon am 7. Februar, also herzlichen Glückwunsch nach Ansbach an die lieben Kollegen dort, das habt ihr schnell hinbekommen, ging die Abschlussmitteilung an den späteren Kläger, den Beschwerdeführer, wonach das LDA Bayern keine Aufsichtsmaßnahme gegen den Verantwortlichen ergreifen werde, weil die Videoüberwachung nicht unzulässig sei aus datenschutzrechtlicher Sicht. Man habe lediglich den Hinweis auf die Videoüberwachung, die muss ja entsprechend gekennzeichnet werden, neu aufgesetzt. Der Verantwortliche habe das entsprechend ergänzt nach den gesetzlichen Vorgaben. Und aus Sicht der Aufsichtsbehörde sei damit auch das Notwendige getan. Von der Ergreifung aufsichtlicher Maßnahmen, weiterer aufsichtlicher Maßnahmen nach Artikel 58 Absatz 2 Datenschutzgrundverordnung sei abgesehen worden und die Angelegenheit sei erledigt. Damit war der Beschwerdeführer nicht einverstanden und erhob hiergegen Klage mit dem Begehren, nicht nur die Abschlussmitteilung aufzuheben, sondern natürlich das LDA zu verurteilen, aufsichtliche Maßnahmen nach Artikel 58 Absatz 2 DSGVO zu ergreifen, also irgendwas zu machen, was wie eine Warnung, eine Verwarnung oder eine aufsichtliche Anordnung sein könnte, vielleicht sogar ein Bußgeld zu verhängen. Das hat sich das Verwaltungsgericht Ansbach angeschaut, ob das LDA Bayern seinen behördlichen Pflichten genügt hat und kam zum Ergebnis, dass die Klage unbegründet sei. Voraussetzung für die Begründetheit eines solchen Anspruchs gegen eine Aufsichtsbehörde auf Einschreiten sei zweierlei. Zum einen müsste ein datenschutzrechtlicher Verstoß vorliegen und zum anderen müsste sich das Entschließungsermessen der Aufsichtsbehörde gegen diesen Verstoß etwas zu tun auf null verdichten, eine Ermessensreduzierung auf null, dass dann eine bestimmte aufsichtsbehördliche Maßnahme geboten sei. Diese Prüfung des Verwaltungsgerichts Ansbach findet unter strengen rechtlichen Maßstäben statt. Das hat der Europäische Gerichtshof schon in einer Entscheidung vom Dezember 2023 deutlich gemacht. Die Entscheidung haben wir hier im Podcast auch schon besprochen, dass die Aufsichtsbehörden bei der Wahl zwischen ihren Handlungsformen, wie greife ich denn jetzt ein, wenn ich Datenschutzverstöße sehe, keine Ermessensermächtigung haben, keinen Ermessensspielraum haben, sondern dass es da eine vollständige gerichtliche Prüfung gibt, die vom Gericht dann eben auch entsprechend durchgeführt werden muss. Das macht Ansbach und stellt also fest, zunächst mal, dass einiges von dem, was der Beschwerdeführer und Kläger rügt, sich gar nicht um Verstöße gegen die Datenschutzgrundverordnung dreht, sondern eher Fragen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts betrifft, also dass er sich von der Videokamera eingeschränkt in seinen Persönlichkeitsrechten bedroht sieht, dass er eine ständige Überwachung dort empfindet. Das sagt das VG Ansbach, gehört nicht zu uns, das gehört vor die Zivilgerichte. Wir prüfen nur, ob die Aufsichtsbehörde hätte einschreiten müssen. Und dann stellen sie fest, dass die Aufsichtsbehörde den Beschwerdegegenstand angemessen untersucht hat. Das ist ihre Pflicht nach Artikel 57 Absatz 1 Buchstabe F Datenschutzgrundverordnung und festgestellt hat, dass ein Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung nicht vorliegt. Dem schließt sich das Verwaltungsgericht Ansbach an mit dem Hinweis, dass jedenfalls keine personenbezogenen Daten des Klägers durch die Videoüberwachung verarbeitet wurden und deswegen insoweit kein Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung vorliegt, weswegen es zu dem nächsten Schritt einer möglichen Verdichtung des Entschließungsermessens der Aufsichtsbehörde gar nicht mehr kommen musste. Das musste das VG Ansbach gar nicht mehr prüfen, sondern sagte, nö, das haben die alles ordentlich hinreichend untersucht und einen Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung können wir auch nicht feststellen. Und damit wurde die Klage auf Verurteilung des LDA zum Ergreifen aufsichtlicher Maßnahmen als unbegründet abgelehnt. Ich glaube, eine runde Sache, ganz interessant, sich mal anzuschauen, wie also Verwaltungsgerichte tatsächlich die ja ach so unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden prüfen, dass sie das auch streng prüfen nach den Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs und dass man damit also zulässigerweise als Beschwerdeführer auch gegen die Aufsichtsbehörde vorgehen kann, aber in diesem Fall keinen Erfolg hatte, weil das Landesamt alles richtig gemacht hat.
Eines möchte ich noch ergänzen, weil ich es ein bisschen interessant finde. Die Begründung zur Zulässigkeit. Das Verwaltungsgericht Ansbach, das ist nicht die erste Entscheidung, wo die das so machen, sagt, dieser Einstellungsbeschluss, ja, wir machen die Akte zu, wie er verbreitet ist, der sei nicht etwa, wie man meinen könnte, durch eine Anfechtungsklage angreifbar, sondern durch eine allgemeine Leistungsklage. Mhm. Weil sie sagen, also, das sei kein Verwaltungsakt, aber Artikel 78 verlange dennoch, dass er auch dann vor Gericht überprüfbar ist. Das verlangt nicht nur der Artikel 78 nach dem Verständnis des Verwaltungsgerichts Ansbach, sondern das verlangt ja auch der Europäische Gerichtshof, die volle gerichtliche Überprüfung einer solchen Mitteilung, dass man dem Beschwerdeführer sagt, also wir sind der Sache nachgegangen und haben jetzt festgestellt, dass alles jedenfalls jetzt mit rechten Dingen zugeht und machen die Akte zu. Verwaltungsgericht Ansbach hat in einer früheren Entscheidung gesagt, das sei deshalb kein Verwaltungsakt, eine solche Aussage, weil es an einer Regelung fehle, einem Regelungscharakter fehle. Das kann ich nicht so ganz in Einklang bringen, jedenfalls mit der EuGH-Entscheidung, die ich gerade erwähnt habe, die ja durchaus einer solchen Entscheidung einiges Gewicht auch beimisst. Also dass das keine Regelung sein soll gegenüber einem Beschwerdeführer, wenn es heißt, also wir haben jetzt hier den Fall abgeschlossen und machen nichts weiter. Das leuchtet mir jedenfalls nicht ein. Ist eine kleine Feinheit hier am Rande, dass man jedenfalls in Bayern, wenn man als Beschwerdeführer gegen eine solche Einstellungsmitteilung vorgeht, dass man dann den Weg der Leistungsklage beschreiten muss. Vielleicht für die Studierenden unter unseren Zuhörern und Zuhörerinnen.
Darüber, lieber Nico, bin ich auch gestolpert, als ich die Entscheidungsgründe gelesen habe. Mir schien es so ein bisschen, als würde das VG Ansbach zurückrudern von seiner früheren Entscheidung und jetzt einfach nur noch sagen, naja, in Artikel 78 Datenschutzgrundverordnung steht ausdrücklich drin, es gibt ein Recht auf einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen die Entscheidung einer Aufsichtsbehörde. Und deswegen machen wir das jetzt so, ohne genauer zu sagen, ist das jetzt eine Leistungsklage oder so haben Sie es tituliert, oder ist es nicht vielleicht eine besondere Leistungsklage, nämlich eine Verpflichtungsklage auf Ergreifen aufsichtlicher Maßnahmen. So ganz schlüssig ist das, was das VG Ansbach da sagt, ja nicht, weil auch der 78 ja sagt, dass es dieses Recht auf einen Rechtsbehelf gäbe gegen einen den betreffenden rechtsverbindlichen Beschluss einer Aufsichtsbehörde. Und dass das eine Regelung ist, glaube ich, das kann man nicht bestreiten. Deswegen möglicherweise zieht sich da das Verwaltungsgericht Ansbach etwas zurück und sagt, na, den Streit wollen wir jetzt gar nicht ausführen, sondern wir machen jetzt einfach die Entscheidung in der Sache dazu und kommen dann halt zum Ergebnis. Zulässig ist es, aber eben unbegründet.
Ja, ich habe das jetzt nicht nachrecherchiert, aber ich weiß, dass also etwa in deiner Heimat Verwaltungsgericht Mainz gehen in diesen Fällen selbstverständlich aus von einer Anfechtungsklage, also von einem Verwaltungsakt.
Ja, fände ich auch naheliegender, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, wenn das VG Ansbach da jetzt drüber weggeht, müssen wir nicht nachkarren.
Aber kleine prozessuale Feinheit am Rande. Damit sind wir am Schluss unserer heutigen Podcast-Folge. Wir freuen uns über jeden und jede, die uns schreiben, die uns Feedback geben. Über Lob freuen wir uns natürlich immer, aber auch über kritische Anmerkungen. Und ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.